Und hier ist wieder der Gründercast, ein Podcast für Gründer, Eklosepreneure und Gemeindebauer. Mein Name ist Klaus Schönberg, ich bin Referent für Gemeindegründung im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, den Baptisten und verantworte den Gründercast. Am Mikro in Bremen sitzt Andreas Sommer, Senior Pastor der Hope Church in Bremen. Hallo Andreas.
Ich grüße dich.
Sag uns doch mal, wer du bist damit. Ja, sag doch mal zwei Sätze. Ich sehe dich auch auf unserem Podcast-Aufnahmen, aber die anderen sehen dich nicht. Sag mal, wer du bist. Ein paar Sätze zu dir.
Gerne. Wie gesagt, ich bin der Senior Pastor hier in der Hope-Kirche. Jetzt seit ein bisschen über 20 Jahren. Ich bin Ende 99 gekommen. Und damals waren wir eine Single Church, wie man so sagt, lokale Kirche in Bremen. Da ist auch unser größter Campus aktuell noch. Aber ich denke, da werden wir gleich drüber reden. Wir haben uns in der Zeit, in den letzten 20 Jahren, weiterentwickelt. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn und freue mich am Leben. Also Leben muss genossen sein.
Hast du auch irgendein Hobby?
Tatsächlich habe ich ein Hobby. Ja, ich spiele Golf. Ich spiele leidenschaftlich gern Golf. Das zieht mich raus. So, ich bin in der Natur. Ich sage mal, das zieht mich so ein bisschen aus meiner Bubble. Ne? So als ich sage mal, Profischnacker, wie man hier im Norden sagt, ist man ja ständig in seiner kirchlichen Bubble unterwegs. Und da bin ich mit Leuten unterwegs, die zum Teil gar nicht wissen, wer ich bin. Das ist auch ganz gut so. Ich laufe dann irgendwie 4-5 Stunden mit denen über den Platz in so einem Flight mit 4 Leuten. Man hat richtig tiefe Gespräche. Und also für mich ist das ein extrem guter Ausgleich. Und man ist zudem auch noch an der frischen Luft.
Sehr schön. Andreas, der Name eurer Kirche ist Hope Church mit 2 O. Wie spricht man das richtig aus und woher kommt der Name?
Ja, tatsächlich sind wir schon ganz richtig unterwegs, wie wir es aussprechen. Es wird Hope gesprochen mit langem O. Und wir sind hier in Bremen und in der Umgebung ja im Niederdeutschen, also im plattdeutschen Sprachraum unterwegs. Und Hope bedeutet Hoffnung. Und hier bei uns auf dem Land wird Hope sofort verstanden. Es ist ein bisschen regional unterschiedlich, wie das Plattdeutsche sich halt so ergibt, mit unterschiedlichen Ausformungen. Und so gibt es eigentlich diese Hauptbedeutung, dass es eben Hoffnung ist. Dann kann es auch noch Haufen bedeuten oder Hügel. Aber mit all drei Dingen kommen wir gut klar. Also wir wollen irgendwie sichtbar auf dem Hügel sein. Wir haben nichts dagegen, wenn wir ein großer Haufen werden. Und wenn wir dann auch noch Hoffnung transportieren, haben wir eigentlich alles richtig gemacht.
Sehr schön. Ich habe auf eurer Homepage gesehen, dass ihr auch Übersetzung anbietet. Ist es dann die Übersetzung ins Plattdeutsche oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, tatsächlich so einmal im Jahr muss ich eine plattdeutsche Andacht halten bei meinen Senioren. Da stehen die voll drauf. Also da verzeihen sie mir auch kleine Fehler in der Aussprache. Und aber doch, es ist wirklich so. Es ist schon so, ich denke mal, so wie man in der Schweiz vielleicht auch Lobpreis und Lieder singt auf Schweizerdeutsch, so erobern wir uns hier diesen Bereich zurück. Es gibt hier im Norden Kindergärten, die Plattdeutsch anbieten, wo die Kinder quasi zweisprachig erzogen werden. Es ist wirklich ein bisschen im Kommen, dieses Regionale. Ja. Und wir haben auch, normalerweise darf man ja erwarten, dass es so in einer älteren Kirche, wir sind nächstes Jahr 90 Jahre alt, auch schon so ein paar Widerstände gerade der älteren Geschwister gegen das Englische gibt und muss dann alles Englisch sein, ist zumindest was ich immer wieder mal höre. Und dann sage ich immer, entspannt euch, das ist Plattdeutsch. Also ist ganz easy. Aber mit diesem Begriff kommen wir auch gut in der englischsprachigen Welt klar, weil da eben über die Sprache, über das gesprochene Wort ist es beidseitig gut verständlich.
Ja, Hope ist absolut international, wird fast weltweit verstanden. Und ihr seid eine Gemeinde mit mehreren Standorten, im Moment noch alles in NRW, wenn ich das richtig sehe. Nee, in Niedersachsen.
Ja, genau, Bremen und Niedersachsen. Also 2 Standorte in Bremen, 2 in Niedersachsen und dann gerade dabei einen fünften in Schleswig-Holstein zu gründen, genau.
Aha. Also ihr seid One Church mit many locations. Wie kam das denn? Ihr habt euch von einer Single Church entwickelt. Wie kam das denn, dass ihr aus einer Gemeinde mit vielen Standorten wurdet? Die Kurzfassung.
Die Kurzfassung ist tatsächlich die, dass, also es war auf dem Herzen, uns auszubreiten oder einfach dem Auftrag zu folgen, das Evangelium zu verkündigen, sage ich mal so ganz platt. Und da wird jetzt wahrscheinlich jeder sich einhaken können. Aber dann habe ich einfach so einen Moment erlebt, auch von dem ich, meine Gott hat zu mir geredet, dass bevor ich in eine neue Stadt gehe, ramme ich nicht einfach eine Flagge in den Boden und sage, jetzt kommt die Hochkirche und wir erfinden das Reich Gottes neu. Sondern wir haben tatsächlich danach geguckt, wo ist vielleicht etwas in der Stadt, was schon viele, viele Jahre da ist und wo können wir jetzt gemeinsam besser sein oder können uns gegenseitig helfen oder können auch etwas, was ja da niederliegt, aufrichten. Also ich habe wirklich dieses alte Bibelwort in mir gehabt, geh doch rein und blas etwas an, was glimmt und richte etwas auf, was geknickt ist, dass es wieder in das zurückfinden kann, was es ursprünglich mal wollte und als was es gedacht war und was auch der Ursprung des Gedankens war. Und so sind tatsächlich unsere Standorte jetzt keine klassischen Gründungsstandorte, das schließen wir nicht aus für uns, aber wir haben für uns als Kirche festgelegt, wir werden zunächst danach gucken, gibt es Dinge, denen wir helfen können, gibt es Sachen, die wir gemeinsam aufrichten können. Und das ist so ein bisschen unsere Expertise geworden, auch in unserer Gemeindebewegung, dass wenn wir unterwegs sind oder dass Leute uns fragen, wie habt ihr das gemacht? Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund unseres Gesprächs jetzt.
Ich höre schon raus, ihr habt jetzt nicht Gemeinden neu gegründet in diesen Städten, sondern habt eher alte Gemeinden geholfen, neu zu entstehen oder habt sie übernommen, das können wir nochmal klären als Begrifflichkeit. Für unsere Hörer, unser heutiges Thema heißt Replant. Replant ist vom Englischen halt Neugründung oder Wiedergründung. Und es gibt zwei Begriffe, die in der Forschung dann eine Rolle spielen. Das ist die Unterscheidung zwischen Replant und Revitalization, also die Wiederherstellung. Also Revitalisation beschreibt einen kontinuierlichen Wiederherstellungsprozess der Gemeinde, während Replanting eine radikale Diskontinuität beschreibt, also den Neustart einer Gemeinde. Und Replanting bedeutet, eine Gemeinde erkennt, dass der Zustand der Kirche nicht durch einen Wiederherstellungsprozess geheilt werden kann. Sie hat verstanden, dass eine dysfunktionale Gemeinde sich nicht selber heilen kann und sie entscheidet sich deshalb für einen Replant, für eine Beendigung der bestehenden Gemeindearbeit und einen darauf folgenden Neustart. Andreas, wenn du diese Begrifflichkeiten, Definitionen hörst und dann das Thema Replant, habt ihr sowas Ähnliches gemacht?
Ja, in der Tat, wir haben das ähnlich gemacht. Ich denke, die Begriffsdefinition, die du gerade bringst, die bringt nochmal Klarheit in das Gesamtprojekt oder in das Gesamtthema. So, die Erfahrung, die wir gemacht haben mit Replant, ist die, es muss tatsächlich was Neues sein. Also man darf das Alte nicht im neuen Gewand machen. So, wir wissen jetzt alle so Phrasen, die ich jetzt aufrufen könnte, ja, ist denn die Botschaft nicht immer die gleiche und so weiter. Yes, das stimmt, aber es kommt eben auch auf die Art und Weise der Darbringung an. Man kann einen Hund, ja, so ist einer der Sätze, die wir hier im Norden haben, auch mit einem Kotelett erschlagen. Das heißt, ich muss mir sehr wohl Gedanken darüber machen, wie transportiere ich Dinge, wie bringe ich Sachen an den Mann, wie verpacke ich denn die alte Botschaft im neuen Gewand. Und nur weil etwas gut ist, muss ja trotzdem sich Gedanken darüber gemacht werden, wie reiche ich das da? Und da braucht es dann ein Replant manchmal. Und in einem Replant, mehr noch als in einer Revitalisierung, braucht es eben ein entsprechendes, robustes Mandat, um das tatsächlich dann auch umzusetzen, was man sich da vorgenommen hat. Und ja, das sind unsere Erfahrungen damit, dass es um dort wirklich das zu erreichen, was als inneres Bild in einem steht und wohin man hinsteuern möchte, braucht es eine entsprechende Robustheit im Mandat.
In der Gemeindeaufbauforschung gibt es das Modell der Lebenszyklen von Gemeinden. Das heißt, es gibt eine Gründungsphase, es gibt eine Wachstumsphase und es gibt eine Sterbephase der Gemeinde. Natürlich denkt keine Gemeinde daran, dass sie mal sterben würde, dass mal die Kontinuität abgebrochen wird. Warum kommen Gemeinden überhaupt in eine Sterbephase? Kannst du da mal ein paar Gründe nennen?
So aus der Erfahrung, aus der Beobachtung und aus der Beschäftigung mit diesem Themenfeld, weil Erneuerung insgesamt zu spät angesteuert wird. Also wir leben ja, wenn wir diese Sterbephasen aufnehmen, dann lehnen wir uns ja an so natürliche Prozesse. Also ich sag mal, jede Reife strebt irgendwann der Fäulnis zu. Das ist also etwas, was einfach Teil quasi der DNA ist und des Kontextes ist, in dem wir arbeiten. Vor dem Hintergrund müssen entsprechende Veränderungs- und Erneuerungsprozesse regelmäßig und immer wieder neu angestoßen und angesteuert werden. Und eigentlich ist es schon zu spät, wenn man darauf in irgendeiner Weise reaktiv reagiert. Also auf eine bevorstehende beziehungsweise eine Krise, die schon da ist, reagiert. Aus meiner Erfahrung haben sich Gemeinden immer dann gut entwickelt, wenn es ihnen gelingt, antizipativ auf Veränderungen zu reagieren. Wenn man also in der Lage ist, zu ahnen, was sind die nächsten Dinge, die nächsten Herausforderungen, die auf uns zukommen oder auch an welcher Stelle brauchen wir Erneuerung. Dazu gehört für mich auch und besonders so meine Beobachtung aus den letzten 2-3 Jahrzehnten, die sich mir da öffnen, auch der frühe Wechsel in der Leitung, also ein früh angesteuerter Generationswechsel. Mhm.
Es gibt ja so dieses Bild bei den Lebenszyklen, dass die an Höhepunkt der Wachstumsphase müsste die Gemeinde sich neu erfinden. Und also dort, wo sie richtig stark innovativ ist, wo alles super läuft, da muss sie eigentlich den nächsten Wachstumsschritt machen, weil sie sonst automatisch denkt, das läuft ja alles super, bis sie in die reaktive Phase kommt und dann reagiert sie nur und agiert eben nicht mehr. Woran kann denn so eine Gemeinde erkennen? Was sind typische Kennzeichen von Gemeinden, die in der Sterbephase sind?
Aus meiner Perspektive leitet sich das schon ein, wenn man plateaut. Also in dem Moment, wo Dinge nicht mehr wachsen, da reden wir uns das ja oft schön mit Sachen wachsen nach innen oder wir wachsen jetzt in der Qualität oder immer reiner, immer kleiner. Ja, jetzt sind wir halt auf dem Wachstumspfad der Heiligung oder sowas. Aber wie gesagt, ich spiele so ein bisschen mit dem Spaß der Begriffe hier. Aber was ich eigentlich sagen will, in dem Moment, wo die Wachstumsphase abbricht, also wo die Entwicklungsphase abbricht, und wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, nicht erst auf dem High Peak sondern eigentlich schon vorher, man erahnt den High Peak, er würde kommen. Und so an dieser Stelle jetzt antizipativ anzusteuern, wir werden einen Veränderungsprozess erwirken in den Generationen. Wir werden Verantwortung in jüngere Hände legen. Wir werden vielleicht uns mal mit Milieu- und Sinuskurven beschäftigen. All diese Dinge, das gehört für mich dazu, etwas antizipativ anzusteuern, nicht erst reaktiv auf eine bestehende Krise oder auf eine Plateauphase zu reagieren.
Wenn man du kommst ja auch als Berater in Gemeinden und wenn Gemeinden einem rufen, dann sieht man in der Regel schon, wohin der Hase läuft. In der Regel ist es eine Gemeinde, die auch schon ein überaltertes Bild hat. Also es gibt wenig missionarische Sachen, Gebet hat wenig Leidenschaft. Die meisten Ressourcen verbraucht die Gemeinde für sich selber. Also es gibt ja so Kennzeichen, so typische Kennzeichen. Kannst du da noch vielleicht 1-2 nennen, die so typisch sind für Gemeinden in der Sterbephase?
Ja, im Wesentlichen hast du sie gerade benannt. Also der Fokus nach innen. Energie wird nach innen aufgebraucht. Man ist eigentlich sehr, sehr bedürfnisorientiert unterwegs und fast gar nicht mehr auftragsorientiert. Also wenn diese Dinge eingeleitet sind, wenn das eigene Wohlergehen, die eigene Betreuung, das eigene Bedürfnis höher gestellt ist als der Auftrag, dann ist aus meiner Sicht eine Umkehrung dringend nötig, weil ansonsten fällt es in sich zusammen, so will ich sagen. Ja. So, sag mal, wer sich ausschließlich um sich selber dreht, sagte mal ein berufener Mann, der wird sich am Ende nicht mehr sichtbar sein, der wird sich eingegraben haben, der hat sich eingedreht.
In einer sterbenden Gemeinde ist mir aufgefallen, dass zuerst die Pioniere gehen, die was verändern wollten und auch die Dynamik hatten, aber dort keinen Raum gefunden haben. Und dann bleiben oft so diese Verwalter zurück, die treuen Menschen, die alles noch am Leben halten, egal auf welcher Ebene, aber die sind treu, die halten durch, die kommen überall. Die machen auch viel Engagement, aber ohne Erfolg versuchen sie den Schrumpfungsprozess der Kirche aufzuhalten. Dabei sind sie auch müde geworden in diesem Überlebenskampf sozusagen. Und wenn solche Menschen kommen zur Beratung, dann fragen sie manchmal wie der Prophet Hesekiel: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine, sprich Gemeinde, wieder lebendig werden können? Und sie hoffen, mehr als vorsichtig, dass sie wie Hesekiel prophetisch lebenszweckend zu einer sterbenden Gemeinde sprechen können. Ihr verdorrten Gemeine, hört das Herrn Wort. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Kann ein Replant tatsächlich helfen, dass sterbende Gemeinden wieder leben können? Oder ist das nur ein Theoriemodell, welches nicht funktioniert?
Ja, das ist eine gute Frage, die du mir da stellst, Klaus. Ich glaube, es ist ein bisschen, wie ich schon sagte, es muss wirklich, der Replant muss wirklich etwas Neues sein. So, eingangs haben wir ja darüber gesprochen, dass es nötig ist, dass Dinge wirklich tatsächlich neu sind. So ein, es ist also etwas, wo ich etwas abtrage, vielleicht auch sowas wie ein kontrollierter Abriss, ohne dass ich das Fundament gefährde, und dann kann ich aus den alten Steinen oder mit den alten Steinen wieder was Neues bauen. Und wenn ich das nochmal mitnehme und versuche, dir Antwort zu geben in der Frage, die du mir stellst, dann bin ich wieder an dem gleichen Punkt. Es muss eigentlich was Neues sein. So, die sterbende Gemeinde wird nicht wieder lebendig werden. Also nochmal, die Gemeinde wird nicht wieder lebendig werden. Ich glaube, wir müssen da sauber sein in den Begriffen, die wir nutzen, oder wenn wir von Replant sprechen. Also die Replant meint ja nicht, dass ich das Alte wieder neu aufrichte, sondern Replant meint, dass ich etwas völlig Neues aufrichte. Und so vor dem Hintergrund, ja, wenn wir die Frage final beantworten wollen, dann wird es die sterbende Gemeinde, die wird nicht wieder lebendig werden. Was lebendig wird, ist etwas anderes, etwas Neues. So, was sein kann, ist, dass das Alte zum Humus oder zum Dünger wird für das Neue oder quasi die Petrischale, auf der die neue Kultur dann wachsen kann. Und da kann man alles rechnen, da kann man die Hingabe der Geschwister, die Gebete, vielleicht auch die Finanzen, vielleicht auch das alte Gebäude, was dann zu Geld gemacht werden kann, um etwas Neues zu installieren. Aber in jedem Fall muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass das Alte wird sterben und etwas Neues wird entstehen. Und das ist auch für mich in der Begleitung solcher Situationen immer wieder ein Punkt, den ich versuche, den Geschwistern dann sichtbar zu machen, dass dieses zu Grabe tragen, auch den Leitern, mit denen man es da zu tun hat, das Niederlegen eigener Träume, das ist eigentlich so das Schwierigste in dem Prozess. Ne? Das hat natürlich auch was mit Stolz zu tun, das hat auch was mit Schmerz zu tun über vielleicht das eigene, ja, das Erkennen der eigenen Unmöglichkeit in dem Kontext. Aber hey, was stirbt oder was gesät wird, hat die Verheißung auf Frucht. Ja. So, also ich merke, dass das ein entscheidender Punkt ist, dass Menschen in der Lage sind zu verstehen, ich muss etwas loslassen, ich muss etwas niederlegen, ich muss vielleicht etwas beerdigen, ich muss etwas sterben lassen. Und das, was aufsteht, ist etwas Neues, aber nicht mehr das Alte, sonst hätte man sich den ganzen Prozess sparen können.
Der Begriff Replant kommt natürlich aus dem Englischen, und in Amerika haben die American Baptists dort ein ganzes Programm aufgelegt, weil bei in so einer großen Kirche, da sterben jedes Jahr hunderte von Gemeinden, schließen dort und werden aber auch neu gegründet. Und die haben dann so ein richtiges Verfahren darüber. Also erstens, die Gemeinde erkennt tatsächlich, dass es keinen Neustart gibt. Zweitens, sie beschließen, dass diese Gemeinde tatsächlich geschlossen wird. Sie machen eine Beerdigungsfeier, es wird getrauert. Also es ist wie bei einer Beerdigung, dass es ganz zu Ende geht, dann wird 4 Wochen Pause gemacht und dann kann ein Neustart erfolgen. Aber in der Regel gibt es 2 Optionen, 2 Grundmodelle des Replantings. Entweder es kommt ein externer Replant-Pastor, der das Ganze übernimmt und auch die Kultur komplett neu prägt, und dann mit denen, die mit ihm weitermachen wollen, unter neuer Leitung, neuer Kultur einen Neustart machen. Oder die Gemeinde, die sterbende Gemeinde übergibt praktisch ihre ganze Geschichte, ihre ganze Historie, ihr Gebäude und den Rest der Menschen an eine vitale Gemeinde, die den alten Standort zu einem neuen Standort ausbaut. Also eine vitale Mutter übernimmt sozusagen das sterbende Kind. Mit welchen dieser beiden Modelle habt ihr Erfahrungen gemacht und wie sahen die aus? Und vielleicht gibt es sogar noch einen dritten Ansatz. Ich kenne jetzt nur die 2.
Ja, ja, mir selber sind auch die beiden Ansätze am vertrautesten. Für mich kommt es, wenn wir einen Schritt zurücktreten, eigentlich in beiden Fällen auf das Gleiche, läuft es auf das Gleiche raus. Es braucht ein entsprechend robustes Mandat. Ich habe diesen Begriff jetzt schon wiederholt benutzt, weil der in meiner Welt so wirksam ist oder weil ich ihn in meiner Welt als so notwendig erkenne. wenn ich Gemeinden in diesen Prozessen begleite. Es braucht in beiden Fällen ein robustes Mandat. Selbst gehen wir mal davon aus, wir haben diesen Replanting-Pastor und wir schicken ihn in die Situation hinein. Dann wird er früher oder später an den Moment kommen, wo er eine entsprechende Rückendeckung braucht, wo er vielleicht in der Lage sein muss, sein Gehalt nicht aus dem Kontext derer, die ihm da jetzt gerade anvertraut sind, zu erwirken, wo er eine entsprechende Rückendeckung braucht. Also es braucht in wie auch immer eine entsendende Organisation, die ihm das Mandat gibt, in dieser Weise jetzt hier dort aufzutreten. Und wenn wir jetzt über eine stabile Muttergemeinde denken, dann übernimmt sie diese Funktion. Also das ist das, was ich meine. In beiden Fällen ist eigentlich der Rückhalt, die Stabilität, die man in den Prozess eingibt, läuft auf das Gleiche raus. Entweder ist es durch die Denomination gestützt oder ist es durch eine starke Muttergemeinde gestützt. Aber es ist in beiden Fällen absolut notwendig. Und das ist auch meine Erfahrung in der Begleitung dieser Kirchen, die jetzt Teil unserer Kirche sind. Wir sagen ja eine Kirche mit mehreren Standorten. Wir mussten mit entsprechend Autorität und Robustheit in die Situation eintreten. Da kann man verschiedenste Wege wählen. In unserem Kontext sind Kirchen ja oft vereinsmäßig organisiert. Da kann man gucken, ob man robuste Mehrheiten herstellen kann. Dann haben wir körperschaftsdirekte Gemeinden in dem Umfeld, in dem ich arbeite. Da haben wir natürlich auch nochmal einen Machteingriff von außen, den wir realisieren können. Aber auf deine Frage hin, wie damit umgehen oder was braucht es, welches Modell, ich sag mal, ein bisschen abhängig von der Persönlichkeitsstruktur, die jemand so mitbringt, beides funktioniert, beides ist gut, aber beides braucht die Robustheit im Hintergrund. Irgendjemand muss den Prozess versichern.
Ganz genau, der Prozent muss versichert werden und zwar gegen was und für was. Also was sind die meisten Hindernisse bei so einem Prozess? Also das robuste Mandat brauche ich ja, weil unsichere Zeiten sind, weil vielleicht noch toxische Kulturen da sind. Also wofür brauche ich ihn?
Gegen reaktionäre Kräfte. Also in dem Moment, wo ich Veränderung einbringe in ein bestehendes System, rufe ich ja reaktionäre Kräfte auf. In der Tat, oder die spannende Beobachtung dabei ist, das ist eigentlich in den wenigsten Fällen die Gemeinde. Es ist das mittlere Management oder die Leitung. Oder wie wir hier im Norden sagen würden, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ja. So, es braucht also oft wirklich einen Machteingriff in die Leitungsstruktur, um das sicherzustellen oder zu versichern, was man dort vorhat. Oder eben eine entsprechende Abstützung über die Mehrheit der Mitglieder. Und wenn man einen Direktzugang zu den Mehrheit der Mitgliedern hat, dann kann man in 80% der Fälle, würde ich mal so überschlagen, mit der richtigen Präsentation diesen Willen zur Veränderung und dieses Erkennen von zur Veränderung bei den Mitgliedern noch eher erkennen, als bei denen, die am Ende ja ein Stück weit dafür verantwortlich sind, dass die Kirche da steht, wo sie steht. Da sind die stärksten reaktionären Kräfte zu erwarten. Und um eben gegen diese Kräfte zu wirken, da braucht es die Robustheit.
Und diese Robustheit sieht dann zum Beispiel so aus, dass der Replant-Pastor oder der Gemeindeleiter, der Neue, dass der eben auch das letzte Wort spricht als Primus inter pares.
Ja, genau. Also in diesem Weg, dass eben das sehr, sehr klar gemacht wird. Oder aber auch, dass man in einem Fall, wo wir einer Kirche geholfen haben zu replanten, die dann auch tatsächlich unter neuem Namen, haben wir die Mitglieder integriert in unsere bestehende Kirche. Und ich sag mal, wenn du zuvor 30 Leute warst, die alles unter sich ausklingeln konnten mit zwei großen Familien, und auf einmal bist du Teil einer Kirche mit 1400 Menschen, da gehst du drin auf. Ne? Da hast du spätestens dann realisiert, die Mehrheitsverhältnisse sind hier so verschoben, dass ich eigentlich nichts mehr machen müsste.
Klar, also es gibt einen strukturierten, also ein robustes Mandat und klare Strukturen, wie sich das Ganze bewegt, damit man es überhaupt aufbrechen kann. Und gleichzeitig gibt es ja dann noch verschiedene weitere Entwicklungen, dass man einen neuen Visionsprozess, neuen Kulturprozess einleitet, all diese Dinge, die man ja auch in einer klassischen Gemeinde macht, aber da muss man halt es explizit machen und halt auch schwierige Gespräche führen und aushalten, dass Menschen dann auch gehen in diesem Prozess. Oder wie sind da deine Erfahrungen?
Absolut. Also ich sag mal, Ehrlichkeit gewinnt an der Stelle, ja. Und eine starke Refokussierung auf Auftrag, also auf den Auftrag. Wie gesagt, viele Kirchen, über die wir hier sprechen, die haben das Auftragsorientierte ein Stück weit verloren und haben sich dem Bedürfnisorientierten verschrieben. Und an der Stelle ist natürlich Überzeugungsarbeit zu leisten, ist auch Vertrauensarbeit zu leisten. Einfach, ich sage mal, Face for the Place ist an der Stelle jetzt wichtig, dass wirklich jemand da ist, auf den sich Hoffnung fokussieren kann, der sich einbringt, der zum Hirten wird für die Menschen. Dieses unbedingte Nähe, gerade in Veränderungsprozessen braucht es ja mehr als alles andere, die gefühlte Nähe eines Hirten. So diese Aspekte, die müssen natürlich eingetragen werden jetzt. Und dabei trotzdem zu beherrschen, dass man alte Denkstrukturen, alte Machtstrukturen, auch Familienstrukturen, solche Dinge wirklich kontrolliert zurückbaut, ohne, wie ich vorhin schon sagte, das Fundament zu gefährden. Ne? Und dann kann man mit dem bestehenden Stein auch wieder ein neues Haus bauen. Allerdings nicht in den alten Festungen, sondern wirklich erneuert.
Amen dazu.
It's all about leadership.
Genau. Und gerade zeitgemäßes Leadership dann und auch Leadership im Team. Aber ich bin ja selber auch Gemeindegründer und habe verschiedene Gemeinden gegründet und berate natürlich auch schon lange jetzt Gemeinden in unterschiedlichen Phasen. Und ich würde heute auch sagen, es ist fast leichter, eine Gemeinde neu zu gründen, also komplett neu zu gründen, als einen Revitalisierungsprozess oder auch einen Replan zu machen. Und mir ist aufgefallen, du brauchst halt eine Kompetenz, die sehr breit ist. Mark Clifton hat zu diesem Thema ein paar Bücher geschrieben und er sagt, Kompetenzen von Replant-Pastoren sind, er ist ein visionärer Hirte, er ist evangeliumsorientiert, Organisationsentwickler, er ist initiativ, hat eine pastorale Resilienz, also Widerstandskraft. Der Partner unterstützt ihn, er ist ein Generalist, emotionale Intelligenz für alle Generationen da, Respekt für das Erbe der Kirche und bereit zu konfrontieren. Also, ich sag mal, bei wem finden wir all diese Idealvorstellungen eines Pastors? Was sind denn, wenn du es reduzierst, was sind die wichtigsten Eigenschaften für Pastorinnen und Leiter, die das Projekt Replant angehen wollen?
Ja, ich werde auch mal wieder mit dieser Anforderung auch von Kirchen konfrontiert, die sich dann einen Leiter wünschen. Ich denke, wir beide sind uns sicher, diese eierlegende Wollmilchsau, die werden wir nicht finden, schon gar nicht in unseren Kreisen. So, von daher, deine Frage ist absolut berechtigt. Ja, was für Menschen suche ich, wohin investiere ich, was ist das, was ich sehen möchte? Also ich leite bei uns im Bund ja auch dieses Department für Revitalisierung und Replanting. Und natürlich bin ich da ständig konfrontiert, was ist das, was sind Menschen, die ich suche, die in diesem Kontext unterwegs sind. Ich glaube, Nummer eins, Vision. Also da würde ich absolut Vision nennen. Ich weiß auch, der Begriff hat sich ein bisschen verbraucht, aber er ist deswegen nicht weniger wertvoll und wichtig. Weil Vision ist das, was Menschen bewegt, sich auf etwas einzulassen, was sie noch nicht sehen, ja, wo sie noch nicht sind. Und gerade im Veränderungsprozess, glaube ich, braucht es Führungspersönlichkeiten, die in der Lage sind, Bilder zu malen von etwas, was noch nicht da ist. Die aushalten auch, dass sie das noch nicht in ausreichender Schärfe bemalen können, weil sonst wäre es keine Vision mehr. Aber die Menschen einfach, die in der Lage sind, Menschen visionär zu begeistern, Dinge loszulassen für etwas, was noch nicht greifbar ist. Also von daher würde ich als erstes, glaube ich, oder als einen wichtigen Aspekt Vision benennen. Das Zweite, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich auch schon platziert eigentlich in unserem Gespräch. Das wäre der Auftrag. Also ich glaube, man muss mehr als alles andere sich dem Auftrag verpflichtet wissen. Also wir treten ja nicht an, um die beste Kirche dieser Welt zu bauen, sondern wir treten an, so viel wie möglich Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und von daher, ich glaube, eine unbedingte Hingabe, Leidenschaft für den Auftrag. Jemand in meiner Kirche in den ganzen Veränderungsprozessen, durch die wir gegangen sind, ich glaube, du ahnst das, wenn ich sage, wir wären nächstes Jahr 90 Jahre alt, da sagte mal jemand zu mir so mehr aus so einem Akt der Verzweiflung, Pastor Sommer, das ist nicht mehr meine Kirche hier. Ja. Und ich dachte so innerlich, wow, dann haben wir jetzt alles richtig gemacht. Ja, so, wenn du jetzt verstanden hast, es geht nicht mehr um dich, sondern es geht um andere. Ja, ich weiß, man kann da auch von der falschen Seite vom Pferd fallen, aber ich glaube, das ist so das, was ich platzieren will. Ja, wir haben einen Auftrag. Kirche hat eine Mission und der müssen wir uns verpflichtet wissen. Und das Letzte, ich denke, du gestattest mir, dass ich das so sage, eine unbedingte Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. So Warum komme ich da nochmal drauf zurück, Klaus? Oder warum markiere ich diesen Punkt nochmal? Weil am Ende sind wir Coworker. So, Jesus hat sich vorbehalten, dass er seine Kirche baut. Er sagt, ich baue meine Gemeinde. Und für mich ist das vielleicht je älter, je mehr wichtig geworden, einfach offen zu sein für das Reden und für das Wirken des Heiligen Geistes. Weil am Ende in den Situationen, die so ein Replanting-Prozess braucht, brauchen wir die Gegenwart des Heiligen Geistes. Also mein Hauptgebet ist immer, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Ich weiß auch nicht, wie es hier geht. Ne? So. Und da habe ich gelernt, mich abhängiger zu machen von dem Übernatürlichen.
Natürlich, übernatürlich, ja. Denn wer bin ich, dass ich da widerspreche, dass wir auf den Heiligen Geist angewiesen sind? Wir vergessen das natürlich manchmal, von daher war das eine gute Erinnerung, weil unser Know-how, unsere Erkenntnis und vielleicht auch Erfahrung, da denken wir manchmal, dass wir eigentlich relativ genau wissen, was jetzt zu passieren hat und was auch sicher sein kann, aber dass der tatsächliche Turnaround passiert, der geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes, ist überhaupt keine Frage. Ja. Und wenn Menschen bereit sind, darauf sich einzulassen, dann wird alles, was wir tun, leichter. Ja. Okay, ich habe nochmal verstanden. Wir brauchen einen Pastor mit Vision, der auftragsorientiert ist und gleichzeitig auf die Stimme des Heiligen Geistes hört und sich da führen lässt und damit auch die Gemeinde führt. Nochmal eine Rückfrage. Es gibt auch den Satz, der heißt, Menschen folgen nicht einer Vision, sondern sie folgen einer Person und kaufen die Vision mit ein. Was löst der Satz in dir aus?
Auf jeden Fall kein Widerspruch. Also, weil natürlich macht es sich am Ende an Personen fest. Aber wenn sie das in der Person, also diese Hingabe an den Auftrag und an die Vision in der Person erkennen, dann werden sie bereit sein zu folgen.
Genau, in der Person bildet sich auch das ab, wohin sie führen wollen. Und deswegen vertrauen sie auch seiner Vision, weil sie der Person vertrauen. Und umgekehrt können sie das auch wieder reziprok abbilden. Ja. Finale Frage, wir sind schon fast am Ende. Du hast jetzt eben schon eine ähnliche Frage beantwortet, aber als Verantwortliche sind wir ja doppelt auf der Suche. Wir sind so eine Art Headhunter. Also du bist in so einer Position, ich bin damit auch. Wir suchen Menschen, die in der Lage sind, eine Kirche neu aufzubauen. Dabei achten wir zum Beispiel auf visionäre Fähigkeiten, Hirtenfähigkeiten, ja, und alles andere auch noch. Aber was würde ich diesen Männern und Frauen sagen, die sich auf dieses Abenteuer einlassen wollen? Worauf müssen sie am meisten achten, damit sie nicht an dem Auftrag scheitern? So würde ich es mal sagen. Also worauf, vielleicht im Sinne von Paulus, habt Acht auf euch selbst. Also wo müssen diese Art von Leitern am meisten auf sich selbst aufpassen?
Ich glaube, es sind zwei Dinge, die ich Ihnen mitgeben würde. Das eine, worauf ich Sie hinweisen würde, ist, achte wirklich darauf, dass es deine Berufung ist. Wir haben eben ja schon festgestellt, dass es manchmal leichter scheint, etwas neu zu gründen, als etwas zu replanten oder zu revitalisieren. Ich erlebe ohnehin gerade so eine Welle von Gemeindegründung, das Hype, was ich absolut feiere, also nicht falsch verstehen, ich finde es großartig, dass wir so eine, ja, so, lass mich das Wort ruhig benutzen, so eine Art Hype haben, eine Kirche zu gründen. Deutschland hat viel zu wenig Gemeinden, von da go for it. Ich meine aber zu ahnen, dass das Pendel so ein bisschen zurückschwingt und dass wir auch entdecken, was für eine Kraft, was für ein Segen daran liegt, wenn über Jahrzehnte an einem Ort schon etwas war, wo sich etwas gebildet hat, wo Menschen auch wirklich in der unsichtbaren, in der geistlichen Welt Dinge vorbereitet haben, wo mit Tränen gesät wurde, aber noch nicht mit Freunden geerntet wurde. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, zu erkennen, dass das etwas ist, was gerade Bewegung findet, durch alle Gemeindebünde hindurch, dass der Heilige Geist offensichtlich das neu anfeuert auch, zu sagen, werdet wach für diesen Moment, werdet wach für Revitalisierung. So, ich will einfach mal sagen, ich feiere jeden, der in dieser Weise Offenheit findet und sich auf dieses Abenteuer einlassen mag. Und trotzdem würde ich ihm mitgeben, sei dir dessen bewusst oder sei dir deiner Berufung, sei dir deiner Setzung, sei dir deines Auftrages in dem Kontext bewusst. Also, weil immer wieder mehr noch als im Gemeindegründungsprozess wird man im Revitalisierungs- oder Replanting-Prozess an den Punkt kommen, dass man sich fragt, warum um alles in der Welt tue ich, was ich hier tue? Warum kürze ich nicht ab und pflanze einfach neu? Und deswegen muss man wissen, was man tut oder warum man es tut. Und das meine ich, ist, sei dir deiner Berufung gewiss, sei dir deines Auftrages, deiner Setzung gewiss. Also das ist das, was ich so den Leuten mitgebe, die ich in solche Situationen entsende oder die ich in solcher Situation begleite. Und das Zweite, das nimmt auch nochmal Bezug auf das, was wir schon intensiv geteilt haben. Das Zweite wäre, wer bildet für dich die Robustheit ab? Oder wenn wir es mal in den Sprachen oder in den Vokabeln ausdrücken wollen, die mir vielleicht ein bisschen vertrauter sind als dir, was ist dein apostolisches Haus? So, wer versichert den Moment hier? Wer ist die starke Mutter im Hintergrund? Wer stattet dich aus mit Mandat? Ja? Welcher Bischof spricht dir zu hier? Also ich wechsle jetzt die Begriffe, weil das hier nach Gemeindebewegung wahrscheinlich andere Platzierungen da gibt. Aber irgendeiner muss das Ding versichern. So, never walk alone ist nicht nur für die Liverpool-Fans, sondern insbesondere für Replanter und Revitalisierer.
Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Ruskamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.